Hallöchen, ihr Lieben. Heute möchten Janja, Vika und ich bin Denise, euch unseren Podcast zu dem Thema Erlebnispädagogik präsentieren. Wir haben uns bewusst für dieses Thema entschieden, weil es eine sehr interessante und auch bedeutsame Art und Weise von pädagogischem Handeln darstellt, über die wir gerne mehr erfahren wollten. Darüber hinaus fanden wir das Thema gerade zu Covid-Zeiten überaus spannend, da der Fokus der Gemeinsamkeit momentan ja schließlich komplett wegfällt. Hierzu gehen wir später mit einer betroffenen Akteurin ins Gespräch. Vorerst möchten wir euch jedoch gerne in die Grundlagen der Thematik einführen, womit ich das Wort an Vika abgebe.
Danke, Denise, und hallo auch von mir. Stellen wir uns doch die Frage, was ist Erlebnispädagogik, gern auch EPED abgekürzt, überhaupt? Die Antwort darauf möchten wir euch hier ein wenig näher bringen. Denn obwohl Paffrath so wundervoll sagt, dass die Absicht, eine eindeutige Definition der Erlebnispädagogik zu finden, dem Vorhaben, einen Pudding an die Wand zu nageln, ähnelt, was darauf schließen lässt, dass es sich eher als schwierig erweist, die EPED zu definieren, gibt es eine sehr gängige und häufig verwendete Definition von Stefan Straub und Leif Cornelissen des NEW-Institutes Freiburg. Erlebnispädagogik beschreibt einen methodischen und erlebnisorientierten Ansatz, der mittels vielfältigen und naturnahen Settings die Teilnehmenden vor reale Aufgaben, Herausforderungen, Frage- und Problemstellungen und eben erlebnisreiche Eindrücke stellt, deren Umsetzung, Lösung oder Internalisierung gleichzeitig eine positive Veränderung und Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit fördern will. Siehe da, man kann Erlebnispädagogik also doch, zumindest etwas, definieren und den Pudding einfach zum Nachtisch verspeisen. So, Janja wird euch jetzt ein wenig über die Geschichte der EPED erzählen. Seid gespannt!
Danke, Vika! Erste theoretische Ansätze lassen sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. So wurde zum Beispiel die empirische, induktive Methode schon vor über 400 Jahren von Francis Bacon ausgearbeitet. Ihre Leitwörter Beobachtung, Experiment und Erfahrung sind auch heute noch in unserem Denken und Handeln verankert, auch außerhalb der Erlebnispädagogik. Ebenfalls in dieser Epoche wurde das Gegenstück entwickelt. Bei der theoretisch-deduktiven Methode wird versucht, von einer Theorie auf den jeweiligen Einzelfall zu schließen. Schon die Philosophen jener Zeit schrieben nieder, dass sich Kinder eher an der frischen Luft aufhalten sollen. Sucht man nach den Vorreitern der Erlebnispädagogik, so wird man jedoch kaum auf Francis Bacon oder ähnliche stoßen. Stattdessen stolpert man wahrscheinlich schnell über die Namen Rousseau und Thoreau. Rousseau schrieb im Jahre 1762 das Buch Emile oder über die Erziehung, in welchem es um die Erziehung eines Jungen geht. Hierbei weist Rousseau explizit darauf hin, dass ein nicht zu unterschätzender Teil der Erziehung in der Natur stattfinden solle, da sich dort viele Gelegenheiten des Lernens bieten. Ferner soll die Selbstständigkeit gefördert werden, immer mit dem Ziel im Hinterkopf, dass sich der Wille des Kindes mit dem des Erziehers deckt. Dies soll durch das auch heute noch verbreitete Konzept des Trial and Error ohne direkten Einfluss von außen geschehen. Mit diesen Erkenntnissen hat Rousseau die Grundmauern zum erlebnis- und handlungsorientierten Handeln geschaffen. Thoreau hingegen hat nicht nur auf reines Verschriftlichen seiner Gedanken gesetzt, sondern sie auch in gewisser Weise gelebt. Nachdem er knapp 2 Jahre allein eine Blockhütte in einem Wald bewohnte, ist er zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen, wie sie auch schon Rousseau äußerte. Obwohl es also viele, sich ähnelnde Entdeckungen gab, wurde das Konzept der Erlebnispädagogik jedoch erst Mitte des 20. Jahrhunderts von Kurt Hahn entwickelt und explizit benannt. Damals noch unter dem Namen Erlebnistherapie war sein Konzept ursprünglich dazu angedacht, den Verfall der körperlichen Tauglichkeit zu kurieren bzw. vorzubeugen. Dies sollte nach Hahn durch verschiedene naturverbundene Sportarten geschehen. Auch der nächste Punkt, den Hahn kritisiert, nämlich der Mangel an Initiative und Spontanität, soll durch Aufenthalte in der Natur verbessert werden. Die geplanten mehrtägigen Ausflüge sollen hierbei Kernkompetenzen wie etwa selbstverantwortliches und gruppenverantwortliches Denken und vorausschauendes Denken und Handeln fördern. Trotz der Begleitung durch geschultes Personal wird hierbei auf eine Selbstständigkeit gesetzt, wie sie auch schon bei Rousseau zu erkennen war. Auch das Arbeiten gegen den Mangel an menschlicher Anteilnahme gehört zu Hahns Konzept, welches sich im Kern darum dreht, den Verfall der menschlichen Gesellschaft aufzuhalten. Aufgrund Hahns Auffassung, dass erwachsene Personen nicht mehr veränderbar seien, wenn es um ihre Lebensweise geht, richtete sich das von Hahn entwickelte Konzept ausschließlich an Jugendliche. Obwohl Hahns Ansichten gut durchdacht und eine willkommene Abwechslung in der damaligen Pädagogik waren, verschwand das Konzept der Erlebnispädagogik kurz darauf vollkommen von der Bildfläche. Das ist jedoch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die NSDAP ähnliche Elemente wie die der Erlebnispädagogik angewandt hat, wenngleich auch mit einer völlig anderen Zielsetzung. Während es Hahn um die Förderung des Jugendlichen ging, ging es den Nationalsozialisten um die Beeinflussung der jungen Menschen zu politischen Zwecken. Infolgedessen wurde Erlebnispädagogik in der Nachkriegszeit eher mit den Machenschaften der NSDAP assoziiert, weshalb die Verwendung jener Elemente in den nächsten zwei Jahrzehnten äußerst verpönt war. Trotz alledem hielt Hahn an seinen Konzepten fest und gründete 1951 mit Outward Bound einen Verein, der auch heute noch aktiv und mittlerweile in über 40 Ländern zu finden ist. Die Ziele des Outward Bounds orientieren sich nach wie vor stark an den Konzepten von Hahn. Aber auch andere Vereine haben in den späten 60ern angefangen, Erlebnispädagogik wieder ein Gesicht zu geben. In den darauffolgenden Jahren wurde die Erlebnispädagogik immer weiter adaptiert, bis sie schließlich in den 80er Jahren zur modernen Erlebnispädagogik wurde, ähnlich wie wir sie heute kennen.
Die Erlebnispädagogik musste sich auch so entwickeln und mit dem Lebenswandel der Menschen in der heutigen Welt mitgehen, sodass sie sich dem Menschen als bedeutsamer Gegenpol entgegenstellen kann. Damit ist vor allem gemeint, dass die Erlebnispädagogik einen Weg gefunden hat, einen Ausgleich zu dem teilweise recht naturentfernten und stressbelasteten Alltag zu stellen. Außerdem unterstreicht der gesellschaftliche Wandel auch die Signifikanz der EPED. Lasst uns hierzu gerne auf ein paar konkrete Beispiele eingehen, die Kurt Hahn herausgearbeitet hat. Er besagt zum einen, dass den Menschen immer mehr Natur genommen wird. Es werden Städte gebaut, Plattenbauten und Betongiganten erschaffen. Ergo ergibt sich daraus eine trostlose Umgebung ohne wirklichen Anreiz für Kreativität oder gar spielerische Triebe. Eher noch hält sie davon ab. Lärm und gefährlicher Straßenverkehr schranken die unbeschwerten Entfaltungsmöglichkeiten stark ein. Eltern können ihre Kinder nicht einfach auf die Straße bzw. nach draußen zum Spielen schicken. Das moderne Spielen findet also immer mehr in den eigenen vier Wänden statt. Demzufolge steigt der Medienkonsum der Kinder und Jugendlichen enorm. Abenteuer werden nun eher passiv erlebt, somit wird auch der eigene Tatendrang nicht befriedigt, denn es wird ja lediglich dabei zugeschaut. Die Nonstop-Beschallung durch diverse Medien führt außerdem dazu, dass die Betroffenen die Fähigkeit verlieren, etwas auf sich wirken lassen zu können. Sie sind es gewohnt, so viel zu empfangen, dass das meiste davon direkt und ungefiltert als unwichtig einkategorisiert wird. Es entsteht eine Desensibilisierung. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir benennen sollten, ist, dass es heutzutage kein wichtiges Kriterium mehr ist, geschicklich zu sein. Noch bedarf es jeglicher körperlicher Anstrengung, um das Leben zu bewältigen. Dies wird uns mit Leichtigkeit durch immer weiter verbesserte und nahezu allumfassende Technologie abgenommen. Ein Punkt, bei dem mir sicher viele von euch zustimmen. Wie oft ermahnt man sich schließlich, man bräuchte mehr Bewegung? Unser Körper wird zu einer unbrauchbaren Hülle, worauf er allerdings nicht ausgelegt ist. Diesen Punkt der Entkörperlichung fördert auch unser deutsches Bildungssystem. Dadurch, dass LehrerInnen die SchülerInnen zumeist vor vollendete Tatsachen stellen, das soll heißen Wissen frontal vermitteln, anstatt es den Kindern zu ermöglichen, sich dieses durch Ausprobieren, Selbstmachen und Selbsterfahren selbst anzueignen. Das hat das Verlorengehen von Emotionen und auch Handwerklichkeit zur Folge. Nach Ziegenspeck ist die Erlebnispädagogik dementsprechend eine gute Antwort auf diese Umstände. Er sieht in der modernen Welt eine Art Teufelskreis. Er erkennt Erziehungsproblematiken, die mit dem Wandel der sozialpolitischen Verhältnissen einhergehen. In seinen Augen sind die Konsequenzen, die dadurch entstehen, die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit, Alkohol- und Drogenproblematik, eine familiäre Leere, die durch gestörte und überforderte Familienverhältnisse entsteht und auch eine soziale Vereinsamung. Die heutige Politik spielt eben genau damit rein, indem sie eben kein positives Leitbild schafft, sondern durch Korruption und Machtmissbrauch eher eine Politikverdrossenheit und auch ein negatives Bild schafft. Diesen Teufelskreis sieht Ziegenspeck als Wurzel für rechtsextremistische Wandlungen und Kriminalität. Die Erlebnispädagogik kann dem entgegenwirken, indem sie gezielt auf individuelle Problemlagen von Betroffenen wirken. Ich werde euch hier jetzt ein Zitat von Ziegenspeck einwerfen, was mich persönlich sehr berührt hat und die eben beschriebene Lage ganz gut widerspiegelt. Herz, Hand und Verstand gehören zusammen und machen die Ganzheitlichkeit menschlichen Lebens und sozialer Bezüge aus, wobei das Herz für Leben und Lieben steht, die Hand fürs Handeln und Leisten, der Verstand für Lernen und Lenken und mit allem soll der Welt Sinn, dem einzelnen Menschen Bewusstsein gegeben und Emanzipation für alle ermöglicht werden. Mit diesem Zitat stellt ihr den besonderen Stellenwert der EPET bei Vermittlungsstrategien dar, die darauf beruhen, sich Fertigkeiten und Kenntnisse bewusst durch eigene praktische Erfahrungen anzueignen. Damit macht er deutlich, wie das Herz, der Körper und der Verstand zusammen harmonieren, sich gemeinsam entwickeln. Doch wo genau lässt sich die EPET überall antreffen? Vika kann uns dazu etwas mehr erzählen.
Es gibt ein breites Spektrum an Handlungsfeldern der Erlebnispädagogik. Einige davon werde ich euch jetzt etwas näher bringen und auch tiefer auf die Ziele der EPET eingehen. Viele denken zuerst einmal, dass die Erlebnispädagogik ausschließlich was für Kinder ist. Das ist allerdings ein Irrtum. Wir finden sie auch in der Erwachsenenbildung, besonders im Kunst- und Kulturbereich. Volkshochschulen, aber auch Kultur- und Bildungsstätten bieten mittlerweile verschiedene erlebnisorientierte Outdoor-Aktivitäten, Kurse und Projekte an, die Natur mit Kunst und Kultur verbinden. Die Zielsetzungen variieren von Projekt zu Workshop, sollten aber in jedem Fall tiefere Potenziale der Teilnehmer entfalten. Auch Firmen und Konzerne nutzen sogenannte Outdoor-Trainings für die betriebliche Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Darunter können sich auch Auszubildende oder Führungskräfte finden. Damit sollen berufliche Kompetenzen wie zum Beispiel Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Selbstreflexion, aber auch Führung, Teamentwicklung und Konfliktmanagement gefördert werden. In der Sonderpädagogik und der Behindertenhilfe hat die Erlebnispädagogik durch Inklusion und das Durchsetzen von Chancengleichheit Fuß gefasst. Inzwischen gibt es viele erlebnisorientierte Programme für Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Von Wandern mit RollstuhlfahrerInnen bis hin zu Tauchen mit Blinden. Im Bereich der Schule finden wir Erlebnispädagogik in Klassenfahrten, bei Projekttagen oder AGs, also Arbeitsgemeinschaften, wie zum Beispiel der AG Schulgarten, oder auch im Bereich der Schulsozialarbeit. Leider noch viel zu selten, aber dennoch da ist die wortwörtliche Schulerlebnispädagogik. Ein Konzept, das die EPET direkt in den Schulalltag und normalen Unterricht integriert. Durch handlungsorientierte Lernszenarien mit Spielen, Aktivitäten und einer dadurch positiven Lernatmosphäre soll ein selbstgesteuertes, nachhaltiges Lernen sowie die allgemeine Lernbereitschaft gefördert werden. Übergreifend lässt sich das Handlungsfeld der Freizeit betrachten. Hier könnte ich jetzt hunderte an Angeboten aufzählen, aber ich erwähne nur ein paar. Spielmobile, Abenteuerspielplätze, Outdoor-Camps, betreute Ferienfreizeiten. Alles in allem findet man im Bereich Freizeit sogenannte offene Kurzzeitangebote zur Erholung, Beschäftigung, Erkundung neuer Aktivitäten und zum Ausbau eigener Fähigkeiten. Noch sehr erwähnenswert ist, dass man besagte Handlungsfelder durch tiergestützte Aktivitäten bereichern kann. Tiere bieten ein wundervolles Medium, die Erlebnispädagogik zu unterstützen. Sie können Depressionen vermindern, Lebensfreude erwecken und AdressatInnen emotional fördern. Eine wichtige Rolle spielt Erlebnispädagogik auch in den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendarbeit, soziale Arbeit und Sozialpädagogik. Wobei hier die Grenzen leicht verschwimmen. Soll heißen, dass die soziale Arbeit immer irgendwo Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet. Aber nicht jede Kinder- und Jugendarbeit steht gleichzeitig im Zusammenhang mit sozialer Arbeit. So gibt es in der Kinder- und Jugendarbeit erlebnisorientierte Angebote von Verbänden wie den Pfadfindern oder kirchlichen Institutionen. Im Handlungsfeld der sozialen Arbeit findet sich Erlebnispädagogik in der Kinder- und Jugendarbeit an sich, besonders mit straftätig gewordenen oder schwer erziehbaren Kids, sowie in Erziehungshilfe und Heimerziehung. Ein weiterer interessanter Bereich ist tatsächlich Streetwork, wobei man bei dem Wort wahrscheinlich nicht zuerst an Erlebnispädagogik denkt. Doch durch präventive oder intervenierende Projekte wie Stadtspiele, Abenteuerrallyes, Parkoursport oder Graffiti-Workshops kann die EPET hier in Form einer Alternative zum Alltag der AdressatInnen sehr nützlich sein. Weiter geht es auch gleich damit, wie Erlebnispädagogik als Handlungsmethode der sozialen Arbeit verstanden werden kann und welche handlungsübergreifenden Ziele sie verfolgt. Nach Michael Galuske thematisiert eine Handlungsmethode der sozialen Arbeit Aspekte, die eine planbare, nachvollziehbare und kontrollierbare Gestaltung von Hilfeprozessen abzielen. Diese Prozesse sind wiederum zu überprüfen, ob sie folgenden Kriterien entsprechen und gerecht werden. Zuerst einmal muss beleuchtet werden, ob die Methode überhaupt die Planbarkeit besagter Hilfeprozesse garantiert. Zudem wird eruiert, welche Probleme mit der Methode bearbeitet und welche Ziele erreicht werden sollen. Auch muss zur Methode die passende Zielgruppe gewählt werden. Und schließlich fragt das letzte Kriterium, ob die Möglichkeit besteht, die Wirksamkeit der gewählten Methode zu beurteilen. Eine Handlungsmethode definiert sich also, ganz anders als intuitives Handeln, durch eine Vorüberlegung, ein daraufhin planvolles, nachvollziehbares und kontrollierbares Handeln und schließt mit einer Reflexion über eben dieses. Inwiefern entspricht die Erlebnispädagogik aber nun den Kriterien einer Handlungsmethode der sozialen Arbeit, um sie als solche zu definieren? Obwohl oftmals angemerkt wird, die EPED würde über keine eigene Theorie und keine explizite Praxisform verfügen, sind dennoch Ansätze und Konzepte da, die der Bedeutung von Erlebnissen unter pädagogischem Gesichtspunkt eine deutliche Relevanz zuschreiben. Laut Hans-Peter Hufenus ist Erlebnispädagogik definitiv eine handlungsorientierte Methode, die prozessorientiert arbeitet. Aber schauen wir uns doch mal die grundlegenden Zielorientierungen an. Vielleicht wird sich für den einen oder anderen auch daraus erschließen, warum unsere liebe EPED auf jeden Fall eine Handlungsmethode ist. Paffrath, der uns ja zu Beginn mit dem Pudding schon einen Lacher beschert hat, sagt zwar zum einen, dass die Zieldimension in der Erlebnispädagogik nur eine untergeordnete Rolle spielt und der Weg das Ziel ist, zum anderen fordert er eine dauerhafte Auseinandersetzung mit den in und durch die EPED gesteckten Ziele, da sich unsere Gesellschaft in stetem Wandel befindet und die Handlungsfelder mit den jeweiligen Angeboten wachsen. Grundsätzlich lässt sich aber eine essentielle und handlungsfelderübergreifende Zielorientierung in den Bereichen Psyche, Kognition, also Wahrnehmung, und Motorik, also Bewegung, bestimmen. Im Bereich der Psyche spielt die Persönlichkeitsbildung und Entwicklung natürlich eine sehr relevante Rolle. Selbstwert und Vertrauen in eigene Stärken und Fähigkeiten sollen durch gezielte Übungen gesteigert, Spontanität und Kreativität gestärkt werden. In bestimmten Gruppenszenarien geben ErlebnispädagogInnen nur kurze Anstöße und begleiten von da an das jeweilige Projekt eher passiv. AdressatInnen müssen nun in der Gruppe und individuell Lösungen finden und umsetzen, wodurch soziale Kompetenzen wie Eigeninitiative, Kommunikations-, Konflikt- und Teamfähigkeit gefördert werden. Der Begriff Kognition vereinigt informationsverarbeitende Prozesse höherer Lebewesen, sprich Menschen, wozu auch Wahrnehmungs- und Denkprozesse gehören. Ein kognitives Ziel der Erlebnispädagogik ist es, die Lernbereitschaft zu fördern und ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen zu ermöglichen. Darunter fällt die Selbst- und Fremdwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit, die in der EPED durch das Erkunden eigener Grenzen, etwa bei einem Ernstfallszenario, zum Beispiel eine Gruppe verirrt sich im Wald, wie wird vorgegangen, gefördert werden soll. Reflexion ist hier sehr wichtig, da die Adressatinnen durch diesen bewussten und denkerischen Prozess lernen, ihre Handlungen nachzuvollziehen. Im Vordergrund steht also der Prozess, nicht der Erfolg, wo wir wieder bei Paffraths Theorie »Der Weg ist das Ziel« wären. Im Bereich der Motorik steht natürlich die körperliche Fitness im Vordergrund und auch hier liegt der Fokus dabei nicht auf der Leistung, sondern am Durchleben an sich. Ein besseres Körpergefühl entwickeln oder seinen Körper neu kennenlernen wären zwei Stichpunkte. Ein weiterer Aspekt darf natürlich nicht fehlen und das ist der Spaß an der ganzen Sache. Egal ob jung oder alt, aus welcher Zielgruppe auch immer, alle TeilnehmerInnen sollen sich an der Erlebnispädagogik erfreuen und eine wunderbare Zeit erleben. Wie kann man nun jetzt argumentieren, dass es sich bei Erlebnispädagogik um eine Handlungsmethode handelt? Erinnert ihr euch? Ich sagte eben, eine Handlungsmethode benötigt eine Vorüberlegung, planvolles Handeln und eine Reflexion. Nehmen wir also an, ich bin Erlebnispädagogin und habe ein Projekt ausgearbeitet. Heißt, ich habe mir eine Vorüberlegung dazu gemacht, was die Zielgruppe für das Projekt ist, was ich damit bewirken möchte, wo die Zielorientierung liegt. Danach führe ich das Projekt so durch, wie ich es ausgearbeitet und geplant habe. Da findet sich das Handeln. Am Ende des Projekts wird entweder gemeinsam oder Teilnehmer und Erlebnispädagoge für sich über das Projekt, das Vorgehen, reflektiert. Et voilà, Erlebnispädagogik lässt sich also durchaus als Handlungsmethode der sozialen Arbeit betrachten. Es gibt ein paar pädagogische Felder, die zur Erlebnispädagogik zählen, wie etwa die Theaterpädagogik oder die Zirkuspädagogik. Und zu letzterem haben wir uns einen wundervollen Träger ausgesucht, zu dem euch Janni jetzt etwas mehr erzählt.
1992. Beim Hören dieser Jahreszahl denke ich sofort an den Jugoslawienkrieg, welcher meine Familie zur Flucht gezwungen hat, und die rechtsextremen Angriffe in Rostock-Lichtenhagen, dessen Bilder die Welt schockten und einem auch heute, fast 30 Jahre später, noch Tränen in die Augen treiben. Inmitten dieser bewegenden Bilder gab es jedoch einen Ort, an dem die Welt noch in Ordnung war. Wer jetzt an eine kleine karibische Insel denkt, den muss ich leider enttäuschen. Ich rede über ein Kreuzberger Mehrfamilienhaus. Von außen unscheinbar wie jedes andere Haus, konnte man wahrscheinlich nicht erahnen, dass sich im Hinterhof Kinder tummelten, welche versuchten, das Einradfahren zu erlernen. Schnell wurde der Hinterhof jedoch zu einer kleinen Berühmtheit im Kiez, als immer mehr Kinder kamen, um mitzumachen. Unter der Koordination einer Elterninitiative wurde bald deutlich, dass der Hinterhof nicht mehr ausreicht, um Angebote für all die interessierten Kinder aufrechtzuerhalten. Ein neuer Standort musste also her. Was ist also das Naheliegendste für Kinder, welche Zirkus spielen wollen? Richtig, ein Zirkuszelt. Somit war, nur 2 Jahre nach der idyllischen Hinterhofszene, Kabuwazi geboren. Damals noch ohne Namen, erhielt er schon bald das Akronym Kabuwazi, welches für chaotisch bunter Wanderzirkus steht. Ich könnte euch bestimmt noch weitere 30 Minuten von Kabuwazi erzählen, jedoch kenne ich da jemanden, der euch wahrscheinlich viel interessantere Einblicke gewähren kann. Damit gebe ich zurück an Vika und Denise und freue mich, Jessie vom Kabuwazi-Zelt in Kreuzberg in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Es geht los. Hallo Jessie. Du bist ja vom Zirkus Kabuwazi und wir freuen uns, heute einmal ein bisschen mit dir über den Zirkus und auch über deine Arbeit zu sprechen.
Genau, ja, auch ein Hallo von mir. Ich bin Vika und ich finde das auch total großartig, dass du dich für ein kleines Interview hast begeistern lassen. Und erstmal kurz vorneweg, bist du damit einverstanden, dass wir das Interview aufnehmen und auch in unseren Podcast packen?
Ja, hallo erstmal. Ja, klar, gerne. Ich freue mich.
Super, na dann können wir auch gleich loslegen. Und zwar, vielleicht magst du uns ja mal kurz ein wenig zu dir was erzählen, ob du studiert hast oder eine Ausbildung gemacht hast im Bereich Erlebnispädagogik, beziehungsweise wie du überhaupt zu Kabuwazi gekommen bist.
Ja, das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Also ich bin das erste Kabuwazi-Kind oder einer der ersten. Das heißt, ich bin mit 12 zu Kabuwazi gekommen, zum Platz Treptow. Das war der erste Tag, wo man so einen Workshop machen konnte. Und es ist jetzt mittlerweile schon fast 28 Jahre her. So, also, genau, ich habe erst war Trainingskind da und bin dann so reingewachsen als Trainerin und habe dann Regie gemacht und später dann die Zirkuspädagogen-Ausbildung gemacht. Und jetzt bin ich in Kreuzberg Kabuwazi gelandet.
Ah, oh, wow. Ist ja dann total die Ehre, mit so einem Anfangsmitglied sprechen zu dürfen. Da hast du meine Frage auch quasi schon vorweggeschnappt, was denn dein Bereich bzw. deine Funktion ist. Aber das macht ja nichts.
Mittlerweile ist es auch noch mehr geworden. Also,
genau. Was denn?
Also jetzt mache ich mittlerweile auch viel Koordination. Also bin nicht mehr ganz, also nicht nur noch aktiv, sondern koordiniere auch das Trainerteam. Habe jetzt das Glück gehabt, dass ich festangestellt worden bin. Bin keine Honorarkraft mehr, so wie ganz viele bei uns. Mhm. Genau. Aber darf trotzdem noch weiterhin mit den Kindern arbeiten und da bin ich auch sehr glücklich drüber.
Okay. Welche anderen Berufsgruppen neben dir findet man dann, wenn du hast eben gerade schon von den Honorarkräften erzählt?
Genau, es sind meistens sind das Artisten, ausgebildete Artisten oder Zirkuspädagogen, die dann als Trainer fungieren. Dann haben wir aber genauso Techniker, die halt die Veranstaltungstechnik machen, die Leute im Büro, die alles koordinieren und die Anträge schreiben und so weiter und so fort. Und Menschen, die im Café arbeiten, also wir haben ganz, in der Schneiderei gibt es die Schneiderinnen und so. Also wir haben ein ganz großes Spektrum an Berufsgruppen bei uns. Dann in der Verwaltung, ne, die Buchhaltung, dann die Mediaabteilung.
Also
Also
alles
ganz viel.
intern.
Genau, also wir sind ja, Kabuwazi ist ja einer der größten Kinder- und Jugendzirkusse Europas. Wir haben da ganz viele Standorte und halt eine Geschäftsstelle, wo sich dann alles zusammenbündelt.
Ja, das hört sich ja echt mega spannend an. Und erzähl doch mal, wie sind denn eure Vorgehensweisen? Also wie genau übt ihr Erlebnispädagogik aus? Also du hast ja schon ganz häufig jetzt erwähnt, dass ihr viele Zirkuspädagogen habt. Also Zirkuspädagogik fällt ja irgendwo auch mit zu Erlebnispädagogik. Genau, also wie genau übt ihr das aus und was gibt es denn für Angebote bei euch?
Also wir haben ganz viele verschiedene Sparten, sage ich mal so. Also wir haben einmal das Kita-Mobil, da fängt es mit ganz klein an, da fahren wir in die Kitas rein und üben mit den Kita-Kindern. Dann haben wir auf dem Platz die Kabuwinzigs, das sind auch kleine, von ab 4 Jahre bis 7. Die haben bei uns dann ein anderes Training als dann die anderen Kinder, die nachmittags zum Training kommen, ab 8 Jahren bis 21, 25 manchmal, wo dann so intensiver trainiert wird. Das ist dann wie so ein, kann man sich vorstellen, wie ein Sportverein, wo man einmal die Woche zum Training kommt. Und da gibt es dann immer am Ende des Jahres, gibt es dann immer so einen Manegenzauber, wo dann die Ergebnisse gezeigt werden. Und dann haben wir aber auch Schulprojektwochen, wo dann Schulen eine Woche zu uns kommen und statt Schule Zirkus machen dürfen. Und Ferienprojektwochen haben wir, wo dann die Kinder in den Ferien, damit sie nicht nur zu Hause sitzen können und die Eltern auch manchmal halt einfach arbeiten müssen, bei uns den Zirkus machen können, eine Woche.
Gibt es da so
Ja,
einen
und
Alltag, den du circa, also einen Tagesablauf, den du ungefähr beschreiben kannst, wie das so aussehen würde von morgens bis abends in der Pädagogik, in der Zirkuspädagogik?
also die Zirkuspädagogen haben ja bei uns feste Gruppen, also in der Regel. Und wenn wir jetzt den Nachmittag, ich nehme jetzt den Nachmittagsbereich als Beispiel, das ist so da, wo die Kinder wirklich regelmäßig zu uns kommen. Und dann sind da die festgelegten Zeiten, sagen wir mal 16 Uhr bis 17:30 Uhr ist das Training. Vorher sind die Zirkuspädagogen, bereiten sich halt dafür vor. Was machen wir heute? Sagen wir mal Handstand. Genau, und dann wird das schön trainiert mit den Kindern, aber auch Kinder können auch sehr viel selber entscheiden. Also wir haben da viele, also die Kinder dürfen mitentscheiden, wie soll denn später da auch der Manegenzauber aussehen? Was wollen wir für eine Rolle da machen? Wie sollen die Kostüme aussehen? Es gibt so viel, wo die Kinder einfach mitentscheiden dürfen. Und sonst ist es wie ein normales Training, also aufwärmen und so weiter.
Cool. Ja, sehr cool. Und ist eure Zielgruppe dann auch wirklich nur für Kids? Also du hast vorhin was gesagt, bis 25. Ist da dann quasi die Grenze oder kann im Prinzip auch eine Omi mit 60 sagen, so, ey, ich habe jetzt noch mal Lust, im Zirkus mitzuwirken?
Wir haben auch auf verschiedenen Standorten haben wir auch das Erwachsenentraining. Das ist aber nicht gefördert vom Bezirk. Da wird dann sozusagen Monatsbeitrag bezahlt und dann können auch die Erwachsenen bei uns trainieren. Aber die Hauptzielgruppe sind natürlich die Kinder.
Alles klar.
Und
Okay.
was auch noch ja, erwähnenswert ist, dass Kabuwazi auch seine eigene Zirkusakademie hat. Das heißt, wir bilden auch die Zirkuspädagogen aus.
Wow, okay. Sehr cool.
Ja.
Da fällt mir noch spontan eine Frage ein, und zwar, wie die Zielgruppen, also die Kinder, zu euch kommen.
Also im Prinzip ist es so, Zirkus ist für alle und das fand ich auch immer ganz schön als Leitspruch. Irgendwie ist egal, wo du herkommst, wie viel Geld du hast, was du für eine Figur hast, du kannst immer Zirkus machen und bist immer herzlich willkommen bei uns. So. Und klar ist der Anspruch, also ist die, ja, der Ansturm ist sehr groß. Gerade bei den Cabovincis, wir haben Unmengen von Wartelisten. Und leider gar nicht so viel Platz, aber wir bemühen uns, dass wir da jedes Kind aufnehmen können und verweisen es dann manchmal dann zu anderen Plätzen, wenn wir jetzt gerade keinen Platz haben oder so. Und Capovazzi hat sich halt auch einen Namen gemacht in Berlin. Also eigentlich immer, wenn du ein rot-gelbes Zelt siehst, weißt du, das ist Capovazzi. Oder viele denken es sofort.
Auf jeden Fall ein sehr schöner Leitspruch. Dann würde ich mal nach vorne gucken, und zwar in Richtung eurer Zukunftsvision. Habt ihr da konkrete oder gibt es irgendwelche Wünsche, die ihr an euren Zirkus stellt oder auch an eure Arbeit, wie die sich entwickeln soll?
Also, wir bauen jetzt gerade einen neuen Standort auf. Das freut uns auch sehr. Das ist dann in Lichtenberg. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ich würde mir wünschen, dass Capovazzi auch mehr so nach Spandau kommen würde oder so. Also, dass wir so ganz Berlin abdecken können. Wir sind so mehr so Treptow, Marzahn, Alt-Glienicke und so, ne? Und es wäre eigentlich voll cool, wenn es auch mal nach Reinickendorf oder Wedding gehen würde oder so, damit auch die nicht so einen langen Fahrtweg haben zu uns.
Ja, kommt in den Wedding.
Aber ja, das ist noch Zukunftsmusik, aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Das würde mich sehr freuen. Also mich würde es freuen, wenn Kabowatz immer größer werden würde. Und wir ganz lange Zirkus machen, weil das ist so wertvoll einfach. Also wir haben jetzt schon ganz viele Sachen umgesetzt, wie wir haben eine Standortleitung in Treptow, die hat jetzt auch Psychologie studiert und die arbeitet jetzt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie von Vivantes zusammen, zum Beispiel. Ganz tolles Projekt. Oder es wird mit Kindern mit Beeinträchtigungen wird viel gearbeitet. Das ist auch total schön. Und halt auch mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Also das Schöne an Zirkus ist ja, dass es keine Sprache braucht. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es immer größer und immer mehr wird.
Also mir würde da jetzt auch noch kurz eine spontane Frage einfallen. Wie würdest du denn auch so die Ziele von eurem Tun beschreiben? Also was wollt ihr den Kindern, den Jugendlichen, allen, die bei euch mitmachen, so mitgeben? Was ist da das Herzstück quasi dahinter?
Ich glaube, die beste Message ist, du kannst alles schaffen. Es ist egal, du musst nicht in eine Norm reingehen. Es ist nur so ein Beispiel, wir hatten ein Kind in der Projektwoche, wo die Lehrerin gesagt hat, ah ja, der ist halt beeinträchtigt gewesen, der hat eine verkümmerte Hand gehabt. Ne? Und für uns Zirkus ist es ist einfach egal. So, wir finden immer irgendwas. Und dieses Kind wollte Diabolus spielen. Und das sind halt zwei Stäbe, die du in der Hand haben musst. Und wir haben gesagt, okay, dann machst du das. Und das war wunderschön. Du kannst alles schaffen. Das ist, glaube ich, die beste Message.
Wow, danke. Ja, dann würde ich jetzt auch schon zu unserer letzten Frage kommen. Die Pandemie hat ja extrem viele Bereiche unserer Gesellschaft massiv angegriffen und auch beschränkt. Und wie seht ihr da die Veränderung in Bezug auf euren Zirkus? Natürlich ausgenommen von dem Fakt, dass ihr nicht so weitermachen könnt wie bisher. Also genau, diese Veränderung in eurem Zirkus, aber auch in der Erlebnispädagogik an sich. Also wie würdest du da eine Veränderung ausmachen?
Also erstmal ist es unglaublich traurig, dass wir die Kinder auch nicht mehr sehen können, also jetzt im Zirkuszelt begrüßen dürfen. Die dürfen ja gerade auch nicht aufhaben. Viele von uns sind in Kurzarbeit geschickt. Die Honorarkräfte, die sind Solo-Selbstständige, die haben gerade nicht sehr viel Geld und es ist unglaublich traurig alles. Und man merkt, die Kinder vermissen den Zirkus. Und wir haben uns, wir sind alle sehr kreativ geworden, das muss ich ja mal dazu sagen. Also wir haben viel mit Videos gearbeitet, haben Home-Workouts für die Kinder gemacht. Mit den festen Gruppen treffen wir uns immer zu unseren Trainingszeiten als Zoom-Meeting und machen so mit den Kindern weiter Sport. Mit den kleinen Kindern, denen schicken wir Aufgaben und Rätsel und sowas oder erfinden neue Bewegungsgeschichten. Aber das ist nicht das Gleiche. So, also wir versuchen das Beste draus zu machen und man merkt, die Kinder vermissen diese ganze Bewegung. Das ist, die brauchen das. Also mir fällt sogar noch mehr bei den Jugendlichen auf. Als die Kleinen, die stecken das irgendwie ganz gut weg. Aber die Großen, da merkst du, ich brauche meinen großen Freundeskreis, die Entwicklung, ja, das ist. Manchmal sitzen die im Zoom-Meeting und wollen nur reden. Einfach so, weil wollen ja gar nicht trainieren, sondern einfach sich austauschen. Wir vermissen das. Also das ist mir extrem aufgefallen in der Zeit. Und wir hoffen, ja, also Kabuwatsi hat das Glück, dass wir zur Jugendhilfe dazugehören. Also wenn, dann dürfen wir relativ schnell wieder aufmachen, aber dann auch nur in bestimmten Größen und mit Abstand. Aber da sind wir auch schon froh, wenn wir das Zelt dann wenigstens für ein paar wieder aufmachen dürfen.
Freut mich aber, dass ihr da Wege und Mittel gefunden habt, trotzdem gewisse Angebote zu schaffen und nicht alles verloren
Ja.
gegangen ist.
Ja,
Ja,
wir
auf jeden
müssen aber
Fall.
auch den Eltern halt auch unglaublich dankbar sein. Viele, gerade bei den Kabuwinzis, die bezahlen monatliche Beiträge und voll viele Eltern haben gesagt, ey, wir bezahlen das weiter, auch wenn es jetzt nicht ist. Also ohne die Eltern, ohne die Unterstützung wäre das auch nicht so machbar. Aber ich denke, wir schaffen auch das.
Wow, dann danke dir, Jessie, für das tolle Interview und für den Einblick in den Zirkus Capovazzi. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich ende jetzt hier mal unsere Aufzeichnung.
Wie Vika uns vor dem Interview schon erklärt hat, kann man die Erlebnispädagogik sehr wohl als Handlungsmethode der sozialen Arbeit betrachten. Doch inwiefern ist sie jetzt solche im Zirkus Capovazzi zu finden? Nehmen wir uns doch hierzu noch einmal das Projekt des integrativen Zirkuses vor. Hierbei wird darauf abgezielt, dass es geflüchteten Kindern und Jugendlichen mittelfristig möglich ist, die deutsche Sprache zu erlernen, sowie sich in bereits bestehende soziale Gruppen zu integrieren. Somit haben wir schon einmal das Ziel und die Zielgruppe. Das Auswählen von verschiedenen Möglichkeiten durch Fachpersonal wirkt dabei sowohl planend als auch kontrollierend ein. So viel schon einmal zur blanken Theorie. Doch auch das von Jesse erwähnte Empowerment ist typisch für die soziale Arbeit. Denken wir an die Diablo-Spielerin zurück oder die Message: Du kannst alles schaffen, wird deutlich, dass die Förderung des Selbstvertrauens bei Kabuwazi sehr weit oben steht. Auch das Erkunden eigener Grenzen ist etwas, was man des Öfteren in den großen rot-gelben Zelten beobachten kann. Und dass die Motorikförderung und Spaß ganz oben auf Kabuwazis Tagesplan steht, das müssen wir euch bestimmt nicht mehr erzählen. Sieht man sich also sowohl die Gedanken hinter der Zirkuspädagogik als auch die Umsetzung an, lässt sich mit Gewissheit sagen, dass der Zirkus Capovazzi nicht nur eine große Institution in Berlin ist, sondern sich auch seinen Platz in der sozialen Arbeit durchaus verdient hat. Wir hoffen, dass wir euch einen klitzekleinen Einblick in die Welt der Erlebnispädagogik geben konnten und eventuell hat ja jetzt der ein oder andere auch Lust, den eigenen Horizont zu erweitern, aktiv zu werden und vielleicht sogar den Zirkus Capovazzi zu besuchen, wenn er seine Zelte wieder für alle öffnen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Ciao.